Ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, das Johannesevangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 16 lese ich. Johannes 5, 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich an den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mann gesund und nahm sein Bett, also eine Matte wahrscheinlich, und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in deinem Wort sehen, wer du bist, wie du bist, wie du mit Menschen umgehst. Und wir beten, dass du durch dein Wort heute zu uns redest. Amen. Wir kommen nach Bethesda, wir kommen an einen Ort der Verzweiflung, ein Ort der Verzweiflung. Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. An diesem Ort ist diese Hoffnung zumindest schon sehr krank. Der Evangelist Johannes führt uns an einen der trostlosesten Orte Jerusalems, in diese Säulenhallen von Bethesda. Da finden wir eine Ansammlung von Kranken, von dahin Vegetierenden, die sich selbst irgendwie hier hingeschleppt haben oder die von Verwandten oder Nachbarn hier abgeliefert worden sind. Und da kommen uns vielleicht Bilder in den Sinn aus der dritten Welt. Ich denke an Bilder aus Kalkutta, nur dass hier weit und breit keine Mutter Teresa in Sicht ist. Und auch unter den Leidenden gibt es keine Solidarität. Kein gemeinsam sind wir stark, sondern um den kleinen Rest Hoffnung, den es hier gibt, herrscht dann noch Rivalität und werden auch hier noch die Ellenbogen eingesetzt. Es gibt 2 Verse, die gehören wohl nicht zu dem eigentlichen Bibeltext, aber erklären ein bisschen, was hier vor sich geht. Da heißt es: Sie, also diese Kranken, warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Also die Hoffnung, da ist dieser Teich und ab und zu kommt ein Engel und bewegt das Wasser und wer als erstes ins Wasser kommt, der soll geheilt werden. Wir wissen nicht, wie sich das da abgespielt hat, was da das Wasser bewegt hat. Wir wissen auch nicht, ob der dann am der Erste tatsächlich geheilt wurde. Es ist ja so ein bisschen eigenartig. Aber wir können uns diese Szenerie vor Augen führen. Stellt euch das vor, ein groteskes Wettrennen von Gelähmten, von Einbeinigen, Blinden, Entstellten. Und ich kann mir vorstellen, dass mancher nicht nur nicht geheilt wurde bei dieser Aktion, sondern wahrscheinlich eher noch in diesem Wettkampf sich noch weitere Blessuren zugezogen hat. Denkt an Bilder jetzt aus Pakistan, wo die Notleidenden sich dann schlagen wirklich um die Hilfsgüter, und ja, sich da balgen, um das bisschen, was an Nahrung geliefert wird. Und das Ganze geschieht hier aufgrund einer vagen Hoffnung, dass es ja vielleicht helfen könnte. Und ihr kennt das vielleicht aus eigener Erfahrung, vielleicht von Menschen um euch rum, gerade Menschen mit chronischen Krankheiten greifen ja oft nach jedem Strohhalm. Jede noch so obskure Heilmethode wird ausprobiert, nach dem Motto, schlimmer kann es ja nicht werden, als es jetzt schon ist. Und was steckt dahinter, hinter diesem Rennen, hinter diesem Hasten? Wahrscheinlich weniger ein echtes Vertrauen, weniger eine echte Hoffnung auf Heilung, sondern eher die Angst, wenn ich jetzt aufgebe, dann verpasse ich vielleicht meine Chance. So, ich sage wie der Lottospieler, der seit 30 Jahren nichts gewonnen hat und Sorge hat, wenn ich jetzt einmal nicht spiele, dann würde wahrscheinlich gerade meine Nummern gezogen werden. Mitten in dieser ganzen Versammlung der Hoffnungslosen finden wir diesen Kranken. Der ist ganz am Ende, der ist so krank, es wird ja nicht näher erläutert, aber er ist so krank, dass er sich nur mit größter Mühe alleine fortbewegen kann. Und nach 38 Jahren Leid ist er auch innerlich abgestumpft und erwartet eigentlich nichts mehr. Es ist eben wirklich wahrscheinlich nur noch diese Verzweiflung, die ihn dort hält. Er hat sowieso nichts, wo er sonst hingehen kann, und vielleicht, er will diese Chance, die er eigentlich nicht hat, nicht verpassen. Er sieht sich, auch diese Hoffnung, durch den Teich geheilt zu werden, hat er eigentlich auch schon aufgegeben, und er sieht sich da als Opfer der Umstände. Ich habe niemanden, ich habe keinen Menschen, der mich zum Teich bringt. Wie soll das gehen? Und vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Oder vielleicht kennst du das aus dem Leben von Menschen um dich herum, die dir lieb sind. Dass da ja keine Hoffnung mehr ist, dass da eine Situation ist, wo du denkst, ja, wie soll das irgendwie noch weitergehen? Was habe ich nicht schon alles probiert? Wo kann noch Hoffnung sein? Und an diesem Ort der Hoffnungslosigkeit taucht Jesus auf. Und an diesem Ort der Hoffnungslosigkeit dringt Jesus durch. Wo Jesus auftaucht, verbreitet er Hoffnung. Und so wie er hier aktiv wird, wie er hier auch diesen Kranken dann tatsächlich heilt, finde ich so ermutigend. Und ich will drei Dinge, die mich ermutigen, hier rausgreifen. Das erste, er ist überhaupt da. Er ist überhaupt hier an diesem Ort. Vers 1 lesen wir, es war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Er kommt als Festbesucher. Da lag diese Slum-Gegend sicher nicht auf seinem Weg. Wenn du zu einem Kongress nach London fliegst, wirst du nicht die Brücken der Themse absuchen, wer da unter der Brücke sitzt, sondern du wirst vom Hotel direkt zum klimatisierten Zentrum und wieder zurück. Er musste nicht hier sein. Ja, es hat ihn niemand gezwungen. Niemand hätte es ihm übel genommen, wenn er diesen trostlosen, übelriechenden Ort gemieden hätte. Aber wenn wir die Frage stellen, wo ist denn Gott in all dem Elend, dann kann die Antwort nur lauten, er ist tatsächlich mittendrin. Er ist tatsächlich vor Ort. Jesus ist mittendrin, er steigt zwischen diesen dahinsiechenden Menschen durch, er schaut sich die Einzelnen an. Und wenn du dich fragst, wo ist Gott in meiner Not, wo ist Gott in Pakistan, wo ist Gott bei meiner Freundin, die so leidet, dann ist die Antwort, er ist mittendrin. Er wird nicht immer sofort erkannt. Er wird auch nicht immer sofort aktiv, auf eine Weise, wie wir es erkennen können. Aber er ist nicht fern. Er ist mittendrin. Und das Zweite, was mich ermutigt, er ist nicht so erschlagen vom Elend dieser Welt, dass er den Einzelnen nicht mehr sieht. Er sieht den Einzelnen. Die unterversorgten Kranken von Jerusalem sind für ihn nicht einfach eine Zahl in der Statistik. Ab einer bestimmten Größenordnung können wir mit Zahlen ja überhaupt nichts mehr anfangen. Also mir geht das jedenfalls schon so. Wenn du liest, dass pro Tag 100.000 Menschen an Hunger und seinen Folgen sterben. Wenn du liest, dass 20 Millionen Menschen obdachlos sind in einem Land durch eine Flutkatastrophe, dann ja überfordert uns das und irgendwann blenden wir solche Zahlen dann aus und ja, entmenschlichen das irgendwie und integrieren das dann in unser Weltbild und sagen, ja, es ist halt viel Elend in dieser Welt. Oder theologisch, es ist halt eine gefallene Schöpfung. Und unser Herz bleibt kalt. Ich kenne das von mir selbst, dass ich diesen Abwehrmechanismus habe. Sage, ja, es ist ja schlimm. Und wir beten ja auch, dass Gott was tut, aber ich lasse das Einzelne nicht mehr an mich ran. Und Jesus geht den umgekehrten Weg. Er lässt sich auf den einzelnen Menschen ein. Und er fragt den Blinden, was willst du, dass ich dir tun soll? Er sagt zu der Frau am Brunnen, ich stille deinen Lebensdurst. Er fragt den Kranken hier, willst du geheilt werden? Und er schaut dir in die Augen und fragt dich, was willst du? Was willst du, dass ich dir tun soll? Und das ist das Dritte, was mich da ermutigt. Er spricht den Menschen an, er spricht mich an, er spricht dich an, als Menschen mit Verstand, mit Wille, mit Gefühl. Er sieht ihn nicht als Opfer, als Fall, als Gelegenheit, seine Macht zu zeigen oder die Pharisäer zu provozieren, weil er hier am Sabbat diese Heilung vollführt. Sondern er geht auf diesen einen Menschen zu, er schaut ihm in die Augen und fragt, willst du, dass ich dich heile? Und das ist ja eine Frage, die hat's ja irgendwo in sich. Erstmal kann man ja denken, wie kann man nur so eine Frage stellen? Gehst in Pakistan zu jemandem und sagst, willst du was zu essen haben oder hättest du gerne ein bisschen sauberes Wasser? Das ist doch klar. Aber er fragt den Kranken hier, bist du bereit? Hast du den Willen, deine Krankheit hinter dir zu lassen? Eine Krankheit, die dein Leben 38 Jahre lang bestimmt hat. Und ich glaube, das fragt Jesus immer wieder. Wir sehen das in den Evangelien ja auch immer wieder. Willst du geheilt werden? Bist du bereit, aus der Opferrolle rauszukommen und Verantwortung für dein Leben zu übernehmen? Das gehört ja dazu. Der blinde Bettler, der am Stadttor sitzt, der kann ja sagen, der hat kein leichtes Leben, der hat kein schönes Leben, aber der kann sagen, ich kann ja nichts anderes machen, also bleibe ich halt hier sitzen, wo sie mich hingesetzt haben. Und irgendwie habe ich mein Auskommen und dann muss ich mir keine anderen Gedanken machen. In dem Moment, wo er sehen kann oder wo der Lahme wieder gehen kann, muss er sich überlegen, wo gehe ich denn jetzt hin? Und der Mitleidbonus funktioniert auch nicht mehr beim Betteln. Das heißt, ich muss jetzt aktiv werden. Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen für dein Leben? Willst du dieses Verhalten hinter dir lassen? Willst du diese Sünde, diese Sucht loslassen? Oder holst du dir immer wieder ein bisschen Vergebung, so für die nächsten Schritte, und dann geht aber eigentlich alles weiter wie bisher? Und manchmal, vielleicht kennst du das, ist das Elend, was ich kenne, mir irgendwie lieber als eine ungewisse Zukunft, weil mir das Angst macht. Weil das, dieses Elend, das, ja eben, das kenne ich wenigstens, das ist mir wenigstens vertraut. Was antwortet der Kranke hier in unserer Geschichte? Das ist ja die Frage an dich, an mich, was antworten wir? Aber seine Antwort ist voller Resignation. Eigentlich ist es gar keine Antwort. Was sagt er? Er sagt eigentlich, es geht ja nicht. Es geht ja nicht. Ich kann ja nichts machen. Selbst wenn ich wollte, spielt ja keine Rolle. Die Umstände sind dagegen. Ich habe niemanden, der mich dahin trägt. Und anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wie soll das sonst gehen? So wie wir Jesus kennen, könnte man jetzt sich vorstellen, dass er eine kleine Lektion hält in Sachen Glauben und Kleinglauben. Dass er sagt, weißt du eigentlich, wer ich bin? Weißt du eigentlich, was ich kann? Eigentlich könntest du mal ein bisschen vertrauen. Ja, so wie er mit den Jüngern umgeht. Wir hatten das letzte Woche im Sturm. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Oder er könnte sagen, na gut, wer nicht will, der hat schon. Frage ich mal den Nächsten hier. Hier sind ja genug Kranke. Ich finde das so gut hier. Jesus spricht oft über die Bedeutung von Glauben. Und es ist gut, wenn wir voller Vertrauen zu ihm kommen, voller Erwartung. Und er sagt immer wieder auch, dir geschehe nach deinem Glauben. Aber hier erwartet er, und oft auch bei dir, erwartet er nicht erst den Glaubensbeweis, wenn du ganz unten bist. Er erwartet nicht erst die richtigen Antworten. Er erwartet nicht erst das Wohlverhalten, sondern so wie, ja, wie der Lichtkegel von einem Leuchtturm durch einen Nebel durchdringt, so schneidet sein Wort durch die Decke der Depression durch bei diesem Mann. Und in dieses Dunkel, in dieses, ja, wenn ihr im dichten Nebel sitzt und nicht keine 20 Meter weit gucken könnt, dann wird ja auch, werden ja auch Klänge und Töne werden so seltsam gedämpft. Und da klingt diese Stimme von Jesus durch. Steh auf. Steh auf. Er richtet ihn auf. Er stellt ihn auf die Füße. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und da, wo du denkst, da geht nichts mehr weiter, kommt seine Stimme zu dir und sagt, steh auf, geh hin. Wenn du im Dunkeln sitzt, wenn du gerade am Ende bist, dann erwartet Jesus nicht erst irgendwelche geistlichen Klimmzüge von dir, bevor er zu dir kommt. Er ist schon längst da. Er ist schon längst da. Er sieht dich an, er will dich berühren mit seiner Heilungskraft. Und vielleicht geht das nicht immer so schnell wie hier in dieser Geschichte. Jemand fragte mich letzte Woche, als ich über den Sturm gepredigt habe, ja, aber da hat er den Sturm dann ja gleich gestillt, im selben Augenblick. Und bei uns dauert das oft viel länger. Und wir müssen irgendwie erstmal damit klarkommen, dass wir im Sturm sind und auch erstmal bleiben. Aber er ist da. Jesus ist voller Barmherzigkeit. Und er lässt sich hier bewegen von der Not seiner Mitmenschen. Da, wo andere, und das ist ja irgendwo das Erschütternde auch in dieser Geschichte, da, wo andere in religiöser Tradition erstarrt sind. Wo andere sagen, das darfst du aber nicht. Wo andere in Pakistan sagen, wir geben euch Geld, aber dann dürft ihr das Geld von denen nicht annehmen. Ja, es gibt hier diese kleine theologische Auseinandersetzung über den Sabbat, da wird dann hinterher weiter diskutiert. Darf man am Sabbat seine Matte tragen, wenn man gerade geheilt worden ist von seiner 38-jährigen Lähmung? Darf man jemanden heilen, der in großer Not ist? Aber das ist eine andere Predigt, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber Jesus sieht ihn. Und Jesus erwartet nichts, sondern er rührt ihn an. Und dann ist Jesus aber noch nicht fertig mit ihm. Er begegnet ihm noch einmal. Und das finde ich spannend in dieser Geschichte. Und das ist das Dritte. Jesus, das haben wir gesehen, Jesus ist da an diesem Ort der Verzweiflung. Jesus dringt durch und Jesus fordert heraus. Das kommt dann auch. Der Kranke hat Heilung erfahren. Das ist wunderbar, aber er kennt Jesus noch nicht. Und das sehen wir hier ganz deutlich. Jesus kümmert sich nicht nur um altbewährte Parteigänger, die schon immer dabei waren. Er macht seine Hilfe nicht von einem ordnungsgemäßen Bekenntnis, einer ordentlichen Bekehrung abhängig. Aber er weiß doch, diese körperliche Heilung ist zu wenig. Der Körper wird wieder krank werden. Der Körper wird irgendwann schwach werden. Der Körper wird irgendwann sterben. Und die Heilung ist, so wunderbar sie ist, ist eigentlich nur ein Hinweis auf das Zukünftige. Auf dieses ewige Leben, was vor uns liegt. Und letztlich ein Hinweis auf ihn, auf Jesus Christus. Denn wer eine Heilung erfährt, so sehr er sich auch drüber freut und dann Jesus nicht erkennt, der hat das Wichtigste an der Geschichte verpasst. Und jetzt begegnet Jesus diesem Menschen noch einmal. Das heißt, er fand ihn im Tempel. Das heißt, Jesus hat ihn gesucht. Die sind sich nicht irgendwie zufällig über den Weg gelaufen. Und Jesus gibt ihm Gelegenheit, ihn zu erkennen. Und fordert ihn heraus und sagt, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Und da kann man jetzt zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist ja, war denn die Krankheit, die dieser Mann hatte, eine Folge von Sünde? Kurze Antwort ist, wir wissen es nicht. Es ist möglich. Die Bibel spricht davon, dass da, wo wir zum Beispiel bitter sind in unserem Herzen, dass sich das auch körperlich niederschlagen kann, wo wir nicht vergeben. Aber es muss nicht sein. Die Bibel ist noch klarer, wenn sie sagt, man kann nicht diese einfache Gleichung aufmachen. Wenn du krank bist, dann hast du irgendwas falsch gemacht vorher. So funktioniert das nicht mit Karma oder so. Krankheit ist grundsätzlich eine Folge davon, dass die Sünde in die Welt gekommen ist, dass diese Schöpfung nicht mehr so ist, wie sie sein soll. Aber du kannst nicht bei jeder Krankheit sagen, aha, da muss man ordentlich Buße tun und dann wird das wieder. Und darum geht's hier eigentlich auch gar nicht. Jesus sagt, das ist dann das Zweite, dass sündige nicht mehr, auf jeden Fall der richtige Rat, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Und da kann man jetzt die Frage stellen, was ist schlimmer als 38 Jahre lähmende Krankheit? Sagen, okay, 39 Jahre Krankheit, das ist dann, sagt dann ja was wieder Positives über die Lebenserwartung aus. Ich glaube, Jesus spricht hier von einer schlimmeren Krankheit. Die Krankheit der Sünde, die zerstört nicht nur Lebensqualität im Hier und Jetzt, dass du eben nicht mehr von A nach B laufen kannst. Diese Krankheit der Sünde, sie zerstört in Ewigkeit die Gemeinschaft mit Gott. Sie schneidet uns ewig von Gott ab. Sie schließt uns auf ewig aus von diesem Ort, wo es kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen geben wird. Keine Krankheit und kein Leid. Ja, Jesus sagt im Klartext, von deiner irdischen Krankheit bist du geheilt worden. Jetzt sieh zu, dass du auch von deiner geistlichen Krankheit geheilt wirst. Sonst stehen dir Leiden bevor, dagegen sind diese 38 Krankheitsjahre gar nichts. Anders gesagt und sehr unpopulär gesagt, Jesus droht mit der Hölle oder er warnt vor der Hölle. Er sagt, ändere dein Leben, kehre um, tu Buße. Sonst droht dir eine größere Trostlosigkeit als die hier in diesen Hallen von Bethesda. Eine größere Untergangsstimmung als in den überfluteten Orten in Pakistan. Eine größere Not als in den Slums von Kalkutta. Vielleicht sagst du, ja, das bringt jetzt irgendwie mein Bild von Jesus durcheinander. Und dann ist das, manchmal ist ja ganz gut, wenn diese Bilder, die wir haben von Jesus, ein bisschen durcheinander gebracht und dann korrigiert werden. Jesus macht das hier nicht aus Spaß, um ihm Angst einzujagen, sondern aus seiner Liebe, aus seiner Barmherzigkeit heraus. Sagt er, dein Leben hat Konsequenzen. Wie du dein Leben führst, hat Konsequenzen. Und wenn du dein Leben in dieser Welt ohne Jesus, ohne Gott lebst, dann wirst du es auch in der Ewigkeit ohne Gott verbringen. Und wenn du in dieser Welt auf Christus vertraust, dann wirst du auch in der jenseitigen Welt, in der Herrlichkeit bei Christus sein. Und vor diese Realität stellt er hier sein Gegenüber und dann lässt er ihn damit. Dann heißt es, Jesus war entwichen. Er überlässt dann die Freiheit der Entscheidung seinem Gegenüber, ob er ihm folgt, ob er ihm vertraut oder ob er ihn sein lässt. Und sein Gegenüber, der gerade geheilt wurde, nimmt diese Freiheit wahr. Das lesen wir dann. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Also mit anderen Worten, er denunziert den, der ihn gerade geheilt hat, bei der Obrigkeit. Wir lesen von anderen, da ist diese Frau am Brunnen, da ist dieser Mensch, der blind geboren ist, da ist der Lazarus, den Jesus aus dem Tod auferweckt hat, die eine weisere Entscheidung getroffen haben, die ihr Leben ganz in die Hände Jesu gelegt haben. Jesus ist hier und er sieht dich. Und er fragt dich, was willst du, dass ich dir tun soll? Und er ist heute ein Gott, der heilt, so wie er damals geheilt hat. Vielleicht brauchst du Heilung an deinem Körper oder an deiner Seele. Er ist heute ein Gott, der durchdringen will durch unsere Resignation, durch Hoffnungslosigkeit, durch Depression, da wo wir ihn lassen. Und er will seine göttliche Ordnung in dein Leben bringen. Und er ruft dich aus lauter Liebe. Und die Frage ist, ja, lässt du ihn? Kommst du, wenn er dich ruft? Amen.